einen ganz lieben Abend wünschen. Ein paar Bekannte auch hinten, willkommen, schön euch zu sehen. Bernhard, den kenne ich auch schon seit 50 Jahren. Schön, dass du heute da bist, Bernhard. Aber du dafür. Das wissen ja nicht alle von euch, aber ich habe in Bernhard mal Skifahren gelernt. Hat er schon erzählt? Ja, das war eine Katastrophe, das sage ich euch. Ja, ich rede ja von mir, Bernhard. Ja, es war aber auch lustig. Das ist jetzt sicher schon 15 Jahre aus oder so, gell? Mhm. Gut, für die, die heute Morgen noch nicht da waren, bin Hans-Peter, bin die Woche hier. Und das Thema ist Wahrheit ins Leben umsetzen. Oder mit anderen Worten, wie funktioniert das Christentum im Alltag? Und heute Morgen haben wir so ein bisschen ein Fundament gelegt, nämlich damit das Christenleben überhaupt funktionieren kann, muss man zuerst einmal Christ werden. Und wir haben darüber geredet, was es bedeutet, umzukehren und wiedergeboren zu sein. Dann haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Was beinhaltet das? Und dann haben wir darüber geredet, dass wenn man Jesus Christus kennt, man eigentlich nur durch die Intimität, durch die Nähe bei ihm, im Glauben reifen und wachsen kann und leben kann. Das waren heute Morgen so die Themen. Und ich habe mir gedacht, für heute Abend nehme ich ein Wort, nämlich das Wort Glaube. Weil generell ein Mensch, der gläubig ist, glaubt an Gott. Und dieses Wort Glauben ist ein so selbstverständliches Wort, dass ich glaube, das verwende ich schon wieder, gell? Oder dass ich denke, dass es oft sehr missverstanden wird. Was bedeutet es, wenn man sagt, das ist ein gläubiger Mensch oder ich glaube, ich bin gläubig geworden, all diese Ausdrücke, die wir so kennen, was meinen wir damit? Es ist so ein Wort ähnlich wie Liebe oder Gnade. Man verwendet diese Worte, aber was bedeutet es? Das Problem ist nämlich, jeder Mensch, oder nicht jeder Mensch, das ist übertrieben, aber viele Menschen füllen ein und dasselbe Wort mit verschiedener Bedeutung. Gerade dieses letzte Wochenende, wo ich gesprochen habe, habe mich sehr gefreut, waren zwei Moslems dabei. Junge Kerle, ganz liebe Leute und praktizierende, gläubige Moslems. Und die hatten viele Fragen, gute Fragen. Aber ich habe festgestellt, als wir zum Beispiel über Gnade geredet haben, das Wort kennen sie schon, das Wort hören sie, aber sie wissen nicht, mit welchem Inhalt es gefüllt werden muss. Weil das Wort Gnade vom Inhalt her ist im muslimischen Glauben nicht so da wie im christlichen. Und so möchte ich heute das Wort Glauben ein bisschen betrachten. Schlag mit mir auf Hebräer 11 und Vers 6. Im Hebräerbrief Kapitel 11 und Vers 6 steht ein ganz kurzer Satz. Da steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hier steht, ohne Glauben, entschuldige meine Stimme, die ist ein bisschen ein Problem, aber es wird schon. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Es steht hier nicht, es ist schwierig, Gott wohlzugefallen oder sehr schwierig. Es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen, ohne Glauben. Jetzt ist die Frage, was ist Glaube? Manchmal wird der Glaube so definiert, das höre ich relativ oft, Glaube ist, wenn man ganz, ganz, ganz fest an was glaubt. Dann bin ich gläubig. So eine Art Selbsthypnose. Ich möchte euch gleich sagen, biblischer Glaube ist so ziemlich das Gegenteil davon. Ich werde es euch gleich hoffentlich verständlich genug erklären können. Ich unterscheide oft zwischen zwei Arten von Glauben. Das habe ich mal von Charles Price gehört, ein lieber Freund von uns. Und zwar, er hat immer geredet Loch Ness Monster Glauben. Ich nehme den Yeti, weil ich bin in den Bergen zu Hause. Kennt ihr den Yeti? Nicht? Wenn nicht, hast nicht viel versäumt. Aber der Yeti, das ist das wuschelige Tier, was der Reinhold Messner immer am Himalaya sieht, wenn er zu wenig Sauerstoff hat. Und ich könnte dich jetzt fragen, glaubst du an Yeti? Glaubst du an Yeti? Was frage ich da? Da frage ich, glaubst du an die Existenz von einem wuscheligen, großen, weißen Tier am Himalaya? Das ist, was ich dich frage. Aber demgegenüber steht, und Charles hat es so genannt, der Aspirin-Glaube. Wenn ich dich zum Beispiel frage, glaubst du an Aspirin? Was frage ich dann? Dann frage ich nicht, glaubst du an die Existenz von einer weißen Tablette irgendwo in einem Kasten drinnen? Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, dann glaubst du, dass wenn du Kopfschmerzen hast in der Früh und dann ein Aspirin einnimmst, dass dann deine Kopfschmerzen besser werden. Das ist Aspirin-Glaube. Und seht ihr, der Yeti-Glaube und Aspirin-Glaube sind zwei völlig verschiedene. Wenn du in Österreich, ich bin von Österreich, darum rede ich davon, wenn du bei uns in der Gegend fragst, die Menschen, glaubst du an Gott, werden dir, ich glaube es zu sagen, 80% sagen ja. Aber wisst ihr, was die meisten davon glauben? Yeti. Wenn du sie fragst, glaubst du an Gott? Dann sagen sie, ja, ja, tue ich. Und dann sage ich, wer ist Gott? Ja, das ist irgendwo da oben. So irgendwie. Da gibt es schon einen da oben. Und sie haben kein Konzept, wer das ist, was er tut, wie er ist, aber sie glauben an die Existenz eines Gottes. Nun, dieser Glaube beeinflusst dein Leben überhaupt nicht. Seht ihr, ob du glaubst, ob Yeti existiert oder Loch Ness Monster, das die Schotten immer sehen nach dem 10. Bier, wenn sie den Fotoapparat vergessen haben. Ob du jetzt glaubst, dass es das gibt oder nicht, ist völlig irrelevant. Angenommen, 5 von euch glauben an Yeti und die anderen 50 oder so nicht. Ja, wir leben ziemlich gleich, oder? Macht nicht viel Unterschied. Aspirin-Glaube hingegen, wenn jemand an Aspirin glaubt und das Aspirin einnimmt, nachdem er Kopfschmerzen hat, dessen Kopfschmerzen unter Umständen gehen weg und er erlebt den Tag völlig anders als derjenige, der nicht an Aspirin glaubt. Und das ist biblischer Glaube. Die beste Definition, die ich gehört habe über Glaube ist, biblischer Glaube heißt Gott etwas für dich tun lassen. Wenn du ein Aspirin einnimmst, dann lässt du das Aspirin etwas für dich tun. Du lässt das Aspirin deine Kopfschmerzen wegnehmen. Dein Glaube ans Aspirin lässt dich, das Aspirin, etwas für dich tun. Und so ist es mit Gott. Ich lasse Gott etwas für mich tun. Das ist biblischer Glaube. Ein Beispiel, die Eva, nehme ich oft, aber ist ja egal, die Kleinste jetzt ist, aber die ist auch schon 11 Jahre alt, die hat Glauben an mich, er schwindet schon ein bisschen, so wenn es Teenager werden, ist er nicht mehr so da, aber wenn Kinder klein sind, das ist ja das Wunderschöne, da haben sie vollen Glauben an dich, gell? An den Papa, der kann alles. Und es war völlig egal, wenn irgendwas kaputt geht, da nimmt die Eva die Trümmer, die kaputt sind, bringt sie mir und sagt, Vati, reparier's. Ich nehme es natürlich als guter Vater, gell? Und dann kaufe ich ihr ein neues und gebe sie und sie ist ganz beeindruckt, ich habe es repariert. Aber die Eva, wenn sie mir etwas bringt, was kaputt ist und ich repariere es, ist sie kein Stück überrascht, dass ich das reparieren kann. Ich kann alles. Ihr Glaube an mich lässt mich etwas für sie tun. Darum glaubt sie an mich. Sie steht nicht hier und sagt, Vati, ich glaube extrem fest, dass du das kannst. Hat sie noch nie gemacht. Die nimmt die Trümmer, sagt, Vati, reparier, und ist wieder weg. Und ich repariere es. Oder auch nicht. Seht ihr, C.S. Lewis hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, Glaube entsteht dann, wenn ein Mensch sein Bestes gegeben hat, um christliche Tugenden zu erzeugen und dabei zum Scheitern verurteilt ist. Wenn ein Mensch erkennt, ich kann es nicht reparieren, so wie die Eva, dann gehst du zum Gott und sagst, Herr, ich glaube, dass du es kannst. Du tust etwas für mich, ich kann es nicht. Das ist biblischer Glaube. Durch diesen Glauben werden wir errettet. Das ist die erstmalige Umkehr zu Gott. Aber durch denselben Glauben leben wir auch. Wir werden nicht nur aus Glauben errettet, wir leben aus Glauben, sagt die Bibel. Jeden Tag. Und darum, ich mache das viele Tage, ich würde sagen die meisten Tage meines Lebens. Ich stehe in der Früh auf und sage, Herr Jesus, ich kann den Tag nicht meistern. Ich kann diese Menschen nicht ändern. Ich kann sie nicht mal segnen. Ich kann gar nichts. Ich kann reden, ich habe ein großes Maul, aber sonst nichts. Ich kann nichts verändern. Herr Jesus, ich brauche dich. Ich glaube, dass du etwas tust. Und wisst ihr, was meine Woche, dieser Glaube, für diese Woche mein Glaube ist? Dass Gott etwas tun wird. Weil er hat es versprochen, dass er lebt und er tut was. Und das ist mein Glaube, mit dem ich lebe und auf den ich stehen will. Habakuk Kapitel 2, Vers 4 steht, der Gerechte wird aus seinem Glauben leben, nicht nur gerettet werden. Wir leben jeden Tag aus Glauben. Zweite Frage, also erstens, was ist Glaube? Zweitens, ich habe 6 Punkte für die, die mitschreiben wollen. Ich hätte sogar Overhead-Folie, aber ich habe es zu spät gesagt, ist egal. Zweiter Punkt, von wo kommt der Glaube? Wie hat ein Mensch plötzlich Glauben? Nun, Glaube zum einen gehört zur Standardausrüstung eines jeden Menschen. Jeder Mensch praktiziert Glauben, ob du es weißt oder nicht, 100-mal am Tag. Du sitzt jetzt in deinem Sessel, in deinem Stuhl, du hast ihn angesehen, hast gesagt, ich glaube, dass der Stuhl mich hält, und hast dich hingesetzt. Du sitzt momentan im Glauben an den Stuhl. Wir steigen in ein Flugzeug, obwohl ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ich steige hinein im Glauben, dass es mich nach Amerika bringt. Ich nehme Medizin, auch jetzt im Moment, obwohl es schmeckt wie Gift, nehme ich es im Glauben, dass es besser wird. Diesen Glauben haben wir alle. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, biblischer Glaube, Glaube an Gott, haben wir nicht von der Wiege an. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Glauben an den Stuhl, auf dem du sitzt, und Glaube an einen Gott? Den Stuhl kannst du abmessen. Das kannst du berechnen lassen, auch wenn du es selber nicht kannst. Auch das Flugzeug, das kannst du mathematisch berechnen, warum es dich trägt. Den Glauben an Gott kannst du nicht berechnen. Das ist der Unterschied. Und darum, Glaube an Gott ist nicht etwas, das wir automatisch haben. Das kommt erst. Es ist nämlich eine Gabe. Seht ihr, der natürliche Glaube ist uns in die Wiege gelegt. Glaube an Gott kannst du nur von Gott empfangen. Wir empfangen zwar Glauben an Gott auch über unsere 5 Sinne, aber er kommt auf einer anderen Wellenlänge. Das ist, wie wenn ein Radio hast und da gibt es verschiedene Wellenlängen. Da gibt es die Ultrakurzwelle, dann gibt es die Mittelwelle, gibt es die Kurzwelle und so weiter. Es ist dieselbe Art und Weise, aber andere Wellen. Ich möchte euch jetzt von der Bibel zeigen, dass biblischer Glaube erst kommen muss. Der ist noch nicht da. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 1. sagt der Apostel Petrus, Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben empfangen haben, mit uns durch die Gerechtigkeit. Paulus, Petrus sagt, den Glauben, den wir haben, haben wir empfangen. Den haben wir nicht in uns automatisch. Im Epheser Kapitel 2, Vers 8 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Auch der Glaube ist eine Gabe Gottes, die nicht von dir kommt. Und im Römer Kapitel 10, Vers 17, das ist ein ganz wichtiger Vers, Römer 10, Vers 17, also kommt der Glaube aus der Verkündigung. Der Glaube kommt erst, der ist nicht da. Das heißt, Errettung ist von Anfang bis zum Ende ein Werk Gottes und nicht dein oder mein Werk. Was immer wir Gott geben wollen, müssen wir zuerst von Gott empfangen. Wir haben es nicht. Wieder zurück zu meiner kleinen Eva, als sie noch kleiner war. Aber die hat einen Tick gehabt, auch sie hat immer Geschenke gekauft. Nicht nur für uns, für alle, wo sie wusste, die haben Geburtstag. Aber auch bereits als sie ganz klein war, 4, 5 Jahre, hat sie immer Geschenke eingepackt, 5-mal. Das war so ihr Hobby. Und wenn ich Geburtstag hatte oder zu Weihnachten, hat sie auch mir immer was gekauft. Manchmal gebastelt, aber manchmal hat sie was gekauft. Dann nahm sie ihr größerer Bruder mit nach Schladming, haben sie eine Kleinigkeit gekauft und hat sie es einpacken können, 5-mal. Und dann mir stolz überreichen zum Geburtstag ihr Geschenk an mich. 3-mal dürft ihr raten, mit wessen Geld sie dieses Geschenk gekauft hat. Mit meinem Geld. Die kauft für mich ein Geschenk mit meinem Geld. Ja, aber selbstverständlich, sie hat ja kein Geld. Mit was soll sie sonst kaufen? Seht ihr, genauso ist es mit Glauben. Christleben ist von Anfang bis Ende eine Gabe Gottes. Nun, Punkt Nummer 3, wie entsteht nun der Glaube? Wie entsteht er? Und da komme ich zurück zu Römer Kapitel 10, Vers 17, wo Paulus schreibt, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, und dann schreibt er weiter, und die Verkündigung ist die von Jesus Christus. Das heißt, damit Glaube in Menschen entsteht, müssen wir Christus verkündigen. Wir müssen keinen Glauben predigen, wir müssen Christus predigen. Und darum ist es so wichtig, uns darauf zu besinnen. Ich muss euch ehrlich zugeben, gerade, ich glaube, vor 3 Jahren war es, da hatte ich mal so einen Durchhänger, was meine Reisedienste anbelangt. Ich bin sehr viel unterwegs, manchmal vielleicht zu viel. Aber ich war wieder unterwegs und gerade wenn man sich dann wie jetzt nicht so wohl fühlt, denkt man sich, ah, wieso tue ich das Ganze, gell? Das können Sie auch mal anders tun und so weiter. Und da war ich auch viel unterwegs und war ein bisschen müde und ein bisschen nicht ganz gesund. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich bin doch nur ein Unterhalter. Die wollen mich halt da und dort, dass ich rede und die Leute ein bisschen unterhalte. Es geschieht ja sowieso nichts. Und war wirklich frustriert. Und in dieser Zeit hat mir Gott diesen Vers gegeben aus Römer 10, Vers 17, wo steht, wo Gott zu mir gesagt hat, Hans-Peter, sei nicht frustriert, wenn die Menschen noch nicht glauben, weil der Glaube kommt erst. Aber weißt du, wie er kommt? Durch die Predigt. Und darum möchte ich dich ermutigen, ich will mit dir sein, fahr weiter rum und predige das Wort, denn so kommt der Glaube. Er kommt aus der Verkündigung. Und es gibt bei uns einen landläufigen Spruch, ich weiß nicht, ob es ihn bei euch ausgibt, aber manche sagen, Glauben heißt nichts wissen. Nun, das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was die Wahrheit ist. Glaube steht nicht dem Wissen gegenüber, Glaube steht dem Unglauben gegenüber. Das ist ein großes Missverständnis. Manche glauben, es ist Glauben oder Wissen. Das ist völliger Unsinn. Glaube steht gegen Unglaube. Und wenn du glauben willst, dann musst du etwas wissen. Ohne Wissen gibt es gar keinen Glauben. Wissen ist die Voraussetzung, um glauben zu können. Um glauben praktizieren zu können, brauche ich nämlich ein Objekt, an das ich glaube. Und dieses Objekt muss ich kennen. Manche glauben an ihren Teddybären, aber den kennen sie wenigstens. Manche glauben an ihren Talisman, aber den kennen sie und tragen sie. Irgendetwas musst du wissen, um glauben zu können. Und unser Objekt des Glaubens ist Jesus Christus. Vor ein paar Jahren habe ich im Sommer auf einer Schutzhütte, wir sind viel auch in den Bergen unterwegs im Sommer mit unseren Gruppen. Und ich habe auf einer Schutzhütte dann einen Vortrag gehalten an die Gruppe, die wir dabei hatten. Und einer der Mitarbeiter von der Hütte hat auch zugehört. Und nach meinem Vortrag kam sie zu mir und hat gesagt, weißt du, ihr Christen seid irgendwie arrogant. Ihr glaubt, die Wahrheit zu haben. Ich habe gesagt, ich war in Nepal, ich habe Buddhisten getroffen, die sind viel gläubiger als du. Ich habe Hindus gesehen, die sind viel hingegebener als du. Ich kenne Moslem, deren Glauben ist viel tiefer als deiner. Habe ich ihr gesagt, das glaube ich dir sofort. Dass jemand mehr glaubt als ich, das ist keine Kunst. Ich beschreibe mich nicht als überschwänglich gläubig. Dass ein Hindu hingegebener lebt als ich, auch das glaube ich sofort. Und davor ziehe ich meinen Hut und gratuliere ihn. Aber weißt du was, ich habe ihr dann gesagt, eins möchte ich sie fragen, egal ob du Hindu, Moslem, Buddhist oder sonst was bist, was ist das Objekt ihres Glaubens? Woran glauben sie? Denn seht ihr, es geht nicht um unseren Glauben, es geht um das Objekt unseres Glaubens. Lass mich das erklären. Wir haben auch ein Fackelträgerzentrum in Schweden. Da bin ich im Januar auch wieder in Holsbybrunn. Und als ich das erste Mal dort war, ich bin da immer im Januar. Und da sind die Seen, die haben ja viele Seen, die sind alle zugefroren. Und im Winter, die fahren ja mit den Lastwagen über die Seen, das ist unwahrscheinlich. Das ist im Winter angenehm für die, die haben Riesenabkürzungen. Und in Österreich frieren die Seen, unsere Bergseen, auch öfter mal zu. Aber da gehe ich nie drauf, weil das Eis ist relativ dünn bei uns. Das ist nicht dick. Und ich weiß noch, als der Leiter da, der Rick hat er geheißen, gesagt hat, da gehen wir auf den See. Am Anfang habe ich gedacht, nein, das tue ich nicht. Und dann bin ich war etwas ungläubig, aber dann bin ich draufgestiegen. Und zu meiner Überraschung, es war kein Problem. Wir sind sogar mit dem Auto dann drauf gefahren. Hinten das Snowboard dran, das war echt lustig. Aber, wisst ihr, du kannst zum Beispiel jetzt vor einem See stehen und das Eis ist nur so dünn, nehmen wir an, wie in Österreich. Und du sagst, das Eis ist zwar dünn, aber das macht gar nichts. Ich habe großen Glauben. Und mein großer Glaube, der wird mich rüberbringen ans andere Ufer. Du wirst mit deinem großen Glauben auf das dünne Eis steigen, einbrechen, erfrieren und tot sein. Andererseits, wenn das Eis so dick ist, kannst du mit ganz kleinem Glauben, mit zittrigen Beinen am Ufer stehen und sagen, das schaffe ich nie. Aber mit ganz kleinem Glauben zitterst du auf das Eis und zitterst über den ganzen See rüber und zu deiner Überraschung, du kommst rüber. Warum? Weil du so großen Glauben hattest? Nein. Weil das Objekt deines Glaubens tragfähig war. Und wisst ihr, mir ist völlig egal, wie groß der Glaube eines Menschen ist. Den bewundere ich zwar. Aber ich werde jeden Menschen fragen, was ist das Objekt deines Glaubens? Und das Faszinierende ist, wenn du den Buddhismus untersuchst, ich war immer suchender, da kommst du drauf, die haben kein Objekt. Das ist eine interessante Sache, es ist eine atheistische Ideologie. Wenn du den Hinduismus untersuchst, die haben 350 Millionen Götter. Wir haben auch ein Zentrum dort. Auch ein Bekannter von uns, Charlie Fordham, war selber Hindu. Da hat einen Freund besucht gerade, als ich ihn getroffen habe. hat er gesagt, er hat einen kleinen Schimpansen, einen Affen im Käfig und dem opfert er jeden Tag. Dieser kleine Schimpanse ist das Objekt seines Glaubens, dem opfert er, den betet er an. Ich muss dir ehrlich sagen, einem Schimpansen vertraue ich meine Seele nicht an. Das ist kein Objekt, worauf ich mein Leben, meine Seele baue. Seht ihr, es kommt auf das Objekt an, nicht auf den Glauben. Und darum ist interessant, schlagt es mal auf, Lukas Kapitel 17. Ich glaube, es ist 17. Genau. Nein, ist nicht. Gestern war es noch da. Na, wo die Jünger zu Jesus sagen, mehre unseren Glauben. Ist es doch. Schau. Ja, ich bin auch schon blind. Danke, Bernhard. Lukas 17,5 und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Das heißt, gib uns ganz großen Glauben, sagten sie zu Jesus. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Der Herr besprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich und pflanze dich ins Meer und es würde euch geschehen. Wisst ihr, wie groß ein Senfkorn ist? Ist extrem klein, ist ungefähr so. Ich habe ein paar zu Hause. Wenn du so Gurken kaufst, da sind die auch drinnen, gell? Wisst ihr, was Jesus hier gesagt hat? Es kommt nicht auf euren großen Glauben an. Was ihr braucht, Jünger, ihr braucht Glauben an mich. Es ist das Objekt, das zählt, nicht der Glaube. Dann viertens, wie funktioniert jetzt der Glaube? Wir haben jetzt besprochen, was ist der Glaube, Aspirin-Glaube? Von wo kommt der biblische Glaube? Von Gott. Wie empfangen wir den Glauben? Oder wie wächst der Glaube? Durch die Predigt Jesu Christi, durch das Hören auf ihn. Nächste Frage ist, was muss ich nun tun? Was ist mein Teil im Glauben? Ich muss mich im Glauben auf das Objekt einlassen. Ich muss Christus, ich sage mal ein blödes Wort, ich muss Christus anwenden in meinem Leben. Aber schlag mal auf Hebräer Kapitel 4, Vers 2. Hebräer 4 und Vers 2. Da lesen wir von Israeliten. Und da schreibt der Schreiber, wir gehen jetzt nicht auf den Zusammenhang ein, ich nehme nur diesen Vers raus, Hebräer 4, Vers 2. Da sagt er, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, den Israeliten. Aber, und hier kommt der Schlüssel, das gehörte Wort, die Predigt, nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Das heißt, die Predigt, das Wort Christi alleine genügt nicht, wenn es sich nicht mit Glauben verbindet. Das heißt, Glaube an sich rettet keinen Menschen. Genauso wie die Wahrheit an sich. Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. An sich rettet auch keinen Menschen. Die Errettung kommt, wenn die Wahrheit und der Glaube zusammenkommen. Dort entsteht Leben. Und das nennt die Bibel Glaube. Vielleicht ein dummes Beispiel, aber zum Beispiel, ich glaube, da steht ein Fernseher irgendwo. Ich glaube, er ist angesteckt. Wenn ich den Knopf drücke, dann kommt ein Bild in diese schwarze Schachtel. Mein Glaube ist korrekt. Ich glaube, dass wenn ich den Schlüssel in meinem Auto drehe, dann springt der Motor an und ich kann tatsächlich wohin fahren. Ich glaube, wenn ich auf das dicke Eis steige, es wird mich tragen. Der Glaube ist absolut korrekt. Aber damit mein Glaube auch Realität wird, wisst ihr, was ich tun muss? Ich muss den Knopf drücken. Ich muss den Schlüssel drehen. Ich muss aufs Eis steigen. Ich kann nicht 100 Jahre da sitzen und sagen, ich glaube, diese Schachtel ist dazu gemacht, ein Bild zu bringen. Ja, das glaube ich. Ich glaube fest daran, es wird ein Bild kommen. Der Glaube ist korrekt. Aber er verbindet sich nicht mit diesem Schritt des Anwendens. Und darum ist er, die Bibel nennt das, dieser Glaube ist tot. Er bewirkt nichts. Ich nehme ein anderes Beispiel, das wir sehr oft erleben im Sommer mit unseren Gruppen. Wir machen sehr viel Klettern, das ist mein Beruf, Bergführer. Und auch Abseilen. Wie viele von euch haben schon mal Abseilen gemacht? Kann ich mal sehen. Einige. Oh, wenige eigentlich. Dann wird es Zeit, dass ihr mal kommt, gell? Und zwar, man hat diesen Klettergurt, so ein Hüftgurt ist das. Das ganze Zeug, das hält immer 3.000, 4.000 Kilogramm, also um einiges mehr, als wir wiegen. Das Seil, das wird alles erklärt, wie das festgemacht wird, das hält auch 2.500 Kilogramm und so weiter. Und da geht man auf den Berg und dann steht man oben auf der Bergspitze und das sind so Klettergärten, nennen wir die. Die Bergspitze, diese Felszacken sind vielleicht so 20, 30 Meter hoch oder 40, das ist dann egal. Wichtig ist nur, dass das Seil länger ist, als die Wand hoch ist, sonst hast du ein Problem. Und dann stehst du oben auf dieser Bergspitze, werden angeseilt, haben alles gelernt. Und dann sagst du, glaubst du, dass dieses Seil dich hält? Und die sagen alle, auf jeden Fall, 2.500 Kilogramm, also das hält mich 10-mal, 20-mal, 30-mal, kein Problem. Sag ich, okay, dann lehn dich zurück und hab Spaß. Und dann sind sie aber gar nicht mehr so zuversichtlich. Dann sie fangen zu zittern an und es geht vieles schief. Der Mund wird trocken, die Hände nass. Und dann schließlich und endlich lassen sie sich doch zurückfallen. Und dann hängen sie im Seil frei in der Luft und dann sagen sie, das hält ja wirklich. Sie haben es alles geglaubt. Aber ob es dich wirklich hält, erfährst du erst, wenn du dich eingelassen hast. Sonst bleibt es Theorie. Und sieh dir, so ist es im Christenglauben. Nur zu glauben, ja, Jesus Christus, das ist schon wichtig. Ja, der wird es schon getan haben. Ja, das wird schon stimmen. Ja, das stimmt. Aber es wird in deinem Leben nichts bewirken, weil es sich nicht mit dem biblischen Glauben verbindet. Aspirin, einnehmen. Das bedeutet Christus aufnehmen. Seht ihr, angenommen, du und ich, wir sind in Österreich und wir haben ein Fernglas und wir sehen zwei Männer auf einer Bergspitze stehen. Beide haben ein Seil, beide könnten sich abseilen. Der eine da oben ist gläubig und der andere ist ungläubig. Das heißt, der eine glaubt, dass das Seil hält und der andere ist sowieso ungläubig. Der sagt, das Seil, das hält mich nie, da würde ich mich nie reinhängen, das kann nicht halten. Also das ist ein atheistischer Bergführer und ein gläubiger Bergführer. Und wir schauen im Fernglas zu. Aber der gläubige Bergführer, der sagt zwar dauernd, das Seil hält hundertprozentig, es hält mich 20 Mal, hundertprozentig. Aber er lässt sich nie darauf ein. Er lässt sich nie zurückfallen. Du als Beobachter, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Männern? Der eine ist gläubig, der andere ist ungläubig. Überhaupt keiner. Wisst ihr was, darum können zwei Häuser nebeneinander sein. Die eine Familie sind alles gläubige Christen. Gehen jeden Sonntag in die Kirche. Das Haus daneben sind bekennende Atheisten. Aber in ihrem Leben unterscheiden sie sich nicht sehr viel. Die einen ziehen sich zwar Sonntag schön an und gehen wohin, aber das ist ziemlich der einzige Unterschied. Seht ihr, von der Ferne, wo ist der Unterschied zwischen dem, der Christus hat und dem, der Christus nicht hat? Und darum, schlag mal auf Hebräer, das ist gerade da beim Hebräerbrief, Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 17 und 18, Jakobus 2, 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Seht ihr, der eine sagt, ich habe Glauben, aber ich habe keine Werke. Und er sagt, na, so nicht, sondern dein Glaube, der wird dir Werke zeigen. Wenn du wirklich glaubst, wirst du dich abseilen. Du wirst dich auf das Seil einlassen. Wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, wirst du dich auf seine Versprechen einlassen. Und die Menschen werden einen Unterschied sehen zwischen dir und sich selbst. Nun zum nächsten Punkt, der führt dahin. Wie wird der Glaube sichtbar im Leben eines Menschen, eines Christen? Vielleicht fragst du dich selbst, ja, habe ich Glauben an Jesus Christus? Ist mein Glaube sichtbar? Habe ich mich eingelassen im Glauben oder stehe ich da oben und sage zwar, ich glaube, aber ich habe mich noch nie eingelassen? Wie kannst du das feststellen? Nun, die Antwort ist gar nicht so kompliziert, nämlich das Maß deines Glaubens ist identisch mit dem Maß deines Gehorsams. Das heißt, Glaube ist gleich Gehorsam und Ungehorsam ist gleichzeitig Unglaube. Ich habe schon Christen getroffen, die haben zu mir gesagt, Hans-Peter, mit dem Glauben habe ich es nicht, mit dem Gehorsam habe ich es nicht so, aber Glauben das tue ich. Ja, Gehorsam, das passt mir nicht zu, aber gläubig bin ich. Jetzt möchte ich euch das erklären mit einer Geschichte. Weil es ist ein bisschen verwirrend. Zumindest für mich war es verwirrend, als ich vor Jahren auf das gestoßen bin. Im Jakobusbrief eigentlich. Der Lukas, der ist ja jetzt schon so groß, der ist schon fast 17. Aber als er so glaubt, er war 8 Jahre alt oder so, da ging ich schon mit ihm klettern. Inzwischen tut er das sehr gerne auch. Aber ich ging klettern mit ihm und das war im April 99, ich habe sogar eine Notiz hier. Das war das erste Mal nach einem langen Winter, sind wir klettern gegangen. Und er war noch relativ klein. Und da ist so ein Felsen, der ist von mir aus 20 Meter hoch. Ich bin rauf, habe oben das Seil umgehängt. Das hängt dann oben, ist es eingehängt, dann geht es hier runter. Und dann stehe ich hier und sichere ihn. Und der Lukas hängt am Seil und der klettert drauf. Das heißt, wenn er ausrutscht, dann hängt er gleich im Seil. Da kann nichts passieren. Und er ist tatsächlich raufgeklettert, voller Freude, hat ihn richtig Spaß gemacht und so weiter. Kein Problem, ich habe ihn gesichert. Und als er oben bei der Umlenkung angelangt ist, hat er auf einmal gesehen, wie hoch das war und ist ausgerastet. Er hat nur noch geschrien da oben und er hat sich festgehalten am Seil, am Felsen, alles, was er irgendwie gefunden hat, hat er sich nur verkrampft festgehalten. Und ich habe gesagt, Lukas, du musst loslassen, weil ich muss dich ja runterlassen. Wenn man oben angelangt ist, dann muss man loslassen und dann lasse ich ihn mit dem Seil wieder langsam runter. So funktioniert das. Aber, ja, keine Chance, nur geschrien. Und schließlich und endlich, in ein paar Minuten, habe ich halt mal fest am Seil gezogen. Er war noch nicht sehr schwer damals und hat es weggerissen vom Felsen. Und dann habe ich ihn halt in der Luft runtergelassen. Irgendwas musst du ja tun, kann ich ja nicht hängen lassen da oben. Und ganz runter nur, geschrien, geflucht, alles. Und dann saß er da in Häuflein Elend am Boden, ein bisschen gewartet. Und dann habe ich nach einer Zeit gefragt, Lukas, warum bist du oben eigentlich so ausgeflippt jetzt? Dann hat er gesagt, ich weiß ja nicht, ob du mich überhaupt hältst da oben, hat er gesagt, und so weiter. Dann wieder gewartet. Und dann habe ich gesagt, ey Lukas, glaubst du tatsächlich, dass ich dich nicht halten kann? Oder dass ich dich nicht halten will? Dann hat er wieder geweint, dann hat er gesagt, ja, das weiß ich, ey. Du kannst mich 100 Mal halten, das weiß ich, ey. Das ist überhaupt keine Frage. Dann hat er gesagt, glaubst du es wirklich? Glaubst du, dass ich dich halte? Dann hat er gesagt, ja, sowieso. Dann hat er gesagt, okay. Und er hat genau gewusst, was er tun muss. Er muss wieder raufklettern und genau das tun, was ich ihm sage. Seht ihr, weil wenn er sagt, dass er an mich glaubt, Wie kann er mir zeigen, ob er an mich glaubt? Indem er genau das tut, was ich ihm sage. Das ist Glaube. Weißt du, wie du weißt, ob du glaubst? Wenn du zum Herrn Jesus sagst, Jesus, ich glaube dir. Und darum tue ich das, was du sagst. Das ist biblischer Glaube. Und dann gibt es einen Spruch, der heißt, die einzige Wahrheit, die wir wirklich kennen, ist jene, die wir erfahren. Das, was du mit Jesus erfahren hast, das weißt du wirklich. Vieles andere ist vielleicht theoretischer, theologischer Glaube, ohne Bezug zur Praxis, ohne Bezug zum alltäglichen Leben. Und wir reden diese Woche über die Wahrheit ins Leben umsetzen. Und so funktioniert's. Wenn ich an Jesus glaube, dann nehme ich ihn ernst. Dann der sechste Punkt und der letzte. Was ist eigentlich der Wurzel von Kleinglaube oder Unglaube? Warum tun wir uns so schwer zu glauben? Wisst ihr, wenn ich so rede, glaubt ja nicht, dass mir das leicht fällt zu glauben. Glaubt ja nicht, dass mir das leicht fällt, gehorsam zu sein. Mir geht's mindestens so schwer wie dir. Das fällt uns nicht leicht. Aber ich sage nur, was die Bibel sagt, was die Wahrheit ist. Und ich weiß, dass es so funktioniert. Heißt aber nicht, dass ich es immer tue. Also warum kämpfen wir mit Unglaube oder Kleinglaube? Und das ist so. Der Unglaube sagt oder der Kleinglaube sagt, Herr Jesus, ich möchte sehen, wie du das in meinem Leben vollbringst. Und wenn ich sehe, dass du es getan hast, dann werde ich glauben. Dann werde ich gläubig nachfolgen. Ich muss zuerst sehen und dann werde ich glauben. Das Problem ist, Glauben ist das, genau das Gegenteil. Glauben bedeutet, dass ich zuerst glaube und nachdem ich mich im Glauben eingelassen habe, bestätigt sich mein Glaube, und ich erkenne die Wahrheit. Zum Beispiel Thomas ist ein schönes Beispiel. Er kam, bei der ersten Mitarbeiterbesprechung hat er gefehlt, bei der zweiten war er dann dabei, als Jesus auferstanden ist. Beim ersten haben sie zum Thomas gesagt, Thomas, stell dir vor, Jesus war hier, er ist auferstanden. Und Thomas hat gesagt, jetzt seid ihr auch schon so verrückt wie die Frauen, ihr glaubt auch alles. Und eine Woche später kam Jesus tatsächlich wieder. Und der Thomas hat gesagt, bevor ich nicht seine Wunden betaste, ich muss es zuerst sehen. Dann will ich glauben. Und Jesus sagte zu ihm, hier Thomas, komm her, leg deine Hand rein. Und dann sagte er aber zum Thomas, Thomas, selig sind die Menschen, die nicht sehen und doch glauben. Seht ihr, es ist interessant, ist Jesus mehr lebendig geworden, als Thomas ihn anfasste? Nein, er war genauso lebendig davor. Aber Thomas wollte sehen und so geht es mir auch und dir vielleicht auch. Wir wollen zuerst sehen und dann wollen wir glauben. Aber Glaube ist ja genau das Gegenteil. Manchmal ist so, jemand hat es mal so gesagt, der Bauer sitzt auf der Veranda, die Füße auf dem Sessel und jemand kommt zu ihm und sagt, was machst du da? Und er sagt, ich erwarte die Ernte. Dann sagt er, ja, aber du hast ja gar nichts gepflügt und gesät. Dann sagt er, ja, ich weiß, aber ich ernte im Glauben. Ich glaube, Gott wird es tun. Gott tut's schon. Aber weißt du, was der Bauer tun muss? Er muss rausgehen, er muss pflügen, er muss sehen und die Ernte wächst tatsächlich ganz von alleine. Und dann kann er ernten. Und wisst ihr, manchmal denken wir so, das ist manchmal die Gefahr, Christus in uns, ja, der macht es, ja, er macht es tatsächlich. Aber du musst gehen. Es ist nicht so, dass ich passiv bin. Dieser Passivglaube ist kein biblischer Glaube. Sondern indem ich gehe, tut Gott, was er versprochen hat. Ein Beispiel noch, schlagt's auf Lukas Kapitel 3, das ist leicht zu erklären, schnell zu erklären. Lukas Kapitel 3, oder Markus, glaube ich, ist es. Bernhard, wo ist... Ja, nein, es ist in Markus 3. Lesen wir das, die paar Verse. Markus Kapitel 3. Da ist ein Mann mit einer verdorrten Hand. 3 Vers 1. Und er ging wieder in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Ich weiß nicht genau, wie eine verdorrte Hand aussieht, aber es war anscheinend eine, im Englischen steht a shriveled hand, eine zusammengeschrumpfte Hand, eine verdorrte, verkrüppelte Hand. Und dann die Pharisäer haben geschaut, ob er ihn am Sabbat heilt, aber das ist jetzt nicht das, was ich, das interessiert mich jetzt nicht so. Aber dann im Vers 5. Und er blickte auf sie, auf die Pharisäer, die nur wissen wollten, ob er am Sonntag, vielmehr am Samstag heilt, mit Zorn betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Und er spricht zu dem Menschen, und das hier fasziniert mich, strecke die Hand aus. Weißt du was? Wenn ich dieser Mann wäre mit einer verkrümmten Hand und Jesus sagt, strecke die Hand aus, wisst ihr, was ich gesagt hätte? Jesus, das ist ja mein Problem. Ich kann sie ja nicht strecken. Es wäre gut, wenn du sie heilen würdest, dann werde ich sie strecken. Und Jesus sagt, strecke deine Hand aus. Und dann lesen wir, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Was kam zuerst? Das Wiederherstellen oder Strecken? Das Strecken. Und sieh dir, das ist das Bild des Glaubens. Im Glauben wage ich den Schritt nach vorne. Ich lass mich zurückfallen ins Seil und erst nachdem du dich zurückgefallen lassen hast, erkennst du, das Seil hält, vorher nicht. Und seht ihr, wie sieht das praktisch aus? Ob das Beziehungen ist. Manche haben Angst vor der Zukunft. Werde ich mal eine Frau finden, einen Mann? Werde ich eine Arbeit finden? Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Man hat viele Sorgen, vieles bewegt einem. Hast du den Mut, dich auf Jesus einfach einzulassen und den Schritt zu gehen? Oder warten wir immer, dass er es vorher macht? Watchman Nee hat ein schönes Zitat geschrieben. Er hat gesagt, wir können nicht erwarten, dass Gott sein Leben in uns lebt, wenn wir ihm nicht unser Leben geben, in dem er leben soll. Das heißt, wir müssen den Schritt tun, wir müssen ihm unser Leben geben. Und dann werden wir erleben, wie er sein Leben in uns lebt. Aber wir müssen es ihm täglich geben. Noch ein letzter Satz, das ist Punkt 7, aber ist nicht so wichtig, nur noch ein Satz. Eine Warnung in Bezug auf Glauben. Habe niemals Glauben in deinen Glauben. Prüfe auch nicht die Größe deines Glaubens. Das ist ein Trick Satans. James McConney hat geschrieben, wahrer Glaube gibt keine Beachtung auf sich selbst. Wahrer Glaube konzentriert sich nur auf Jesus. Und er schreibt dann, wenn Satan dich in keinen anderen Bereich verführen kann, dann wird er dich vielleicht dahin verführen, dich auf deinen Glauben zu konzentrieren. Ist mein Glaube schon groß? Bin ich schon gläubig? Bin ich schon ein reifer Christ geworden? Er sagt, wahrer Glaube ist dann am stärksten, wenn er überhaupt nicht auf sich selbst schaut, sondern nur auf Christus. Und er vergleicht es so, er sagt, wenn jemand seinen Glauben prüft, das ist wie jemand, der ein Samenkorn in die Erde legt und das soll dann aufgehen und jeden Tag gräbt er nach und schaut, ob es schon aufgegangen ist. Dieses Nachschauen, diese Neugierde ist das, was den Samen zerstören wird. Und darum wahrer Glaube, im Hebräer 12, so schön steht es, aber wir heben unsere Augen auf Jesus, dem Anfänger und dem Vollender unseres Glaubens. Wahrer Glaube schaut auf Christus, nicht auf den eigenen Glauben. Das ist noch ganz zum Schluss eine Warnung in Bezug auf Glauben. Ich bete noch, lieber Vater, hab Dank wiederum für deine Gegenwart, die du uns zugesagt hast, durch deinen Heiligen Geist, auch hier und heute 2007 November in der Klostermühle. Du bist hier, so wie überall sonst auf dieser Erde, und du wünschst dir nur eins, dass wir uns im Glauben auf dich einlassen, dass wir dich in uns aufnehmen, damit du dein Leben in uns leben kannst. Und dass wir immer wieder Schritte wagen im Wissen, du bist bei uns. Und uns dann überraschen lassen, wie du alles bewirkst, wie die Saat wächst. Wir können nicht machen, dass das Weizen der Gersten wächst. Das geschieht von alleine. Das ist dein Wirken, Herr. Doch wir wollen sehen. Rausgehen und den Samen sehen und dann dankbar zuschauen, wie du das Gedeihen schenkst. Das bitte ich dich für mein Leben, für meine Familie, zu Hause am Dauernhof, für die Mitarbeiter hier, für die Klostermühle und für alle, die hier sind heute Abend, Herr, dass das Wahrheit sein möge in unser aller Leben. Amen. Gut, dann wünsche ich euch alle einen schönen Abend, auch den Besuchern. Schön, dass ihr da wart. Seid immer herzlich willkommen hier.